Hallo und herzlich willkommen zu Essen, Emotionen, Empowerment, dem Podcast, der sich mit allem rund um das Thema Essstörungen befasst. Mein Name ist Julia und ich möchte hier Verständnis schaffen, Wege zur Genesung erkunden und allen, die betroffen sind, Unterstützung bieten. Dieser Podcast ersetzt auf keinen Fall Psychotherapie, aber wir können gemeinsam auf die Reise der Aufklärung, Empathie und Hoffnung gehen. Ich werde Geschichten von Ex-Betroffenen und Betroffenen teilen, ExpertInnen Einblicke bieten und gemeinsam mit dir können wir hier eine stärkende Gemeinschaft aufbauen. Ich freue mich, dass du da bist. Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Essen, Emotionen, Empowerment. Ich freue mich riesig, dass du auch heute wieder dabei bist. Denn heute und auch nächste Woche erwarten dich wieder ganz besondere Podcast-Folgen. Und zwar durfte ich vor kurzem mal wieder ein wundervolles und bereicherndes Herzensgespräch führen. Diesmal mit einem Menschen, den ich selbst bis vor kurzem nicht gekannt habe. Ich bin über Social Media auf ihn aufmerksam geworden und ab dem ersten Video war mir klar, dass er nicht nur ein besonders humorvoller Mensch ist und sehr sympathisch ist, sondern auch, dass er ein riesengroßes Herz und noch dazu am rechten Fleck hat. Was ihn diesbezüglich verraten hat, war, dass er ein Video gepostet hat, in dem er sehr offen und ehrlich über seine Binge-Eating-Essstörung gesprochen hat. Und das war für mich der Moment, wo ich so dachte, wow, er ist so sympathisch, so charismatisch und noch dazu ein Mann, der über eine Essstörung spricht. Also den muss ich unbedingt kennenlernen und ich habe sofort den Gedanken gehabt, ich möchte ihn unbedingt zu mir in den Podcast einladen und ich habe echt gehofft, dass er bereit dazu ist. Ich habe ihn dann gefühlt mitten in der Nacht angeschrieben und habe ihn wirklich gefragt, ob er das machen möchte. Er hat sich dann ein, zwei Folgen von meinem Podcast angehört und hat dann sehr schnell gesagt, ja, gerne, ich bin da mit dabei. Auch wenn ich selber noch nicht viel bis auf dieses Video über meine Essstörung gesprochen habe, aber in deinem Podcast möchte ich das tun. Und von dem her ist es mir eine riesengroße Ehre und eine besondere Freude, dass ich das Gespräch mit Matthias Gaeta führen durfte und dass er wirklich so offen und ehrlich über seine Essstörung gesprochen hat. Auch dieses Herzensgespräch hat wieder so circa 1,5 Stunden gedauert und nachdem ich die Erfahrung gemacht habe, dass man irgendwann wichtige Inhalte einfach nicht mehr aufnehmen kann, wenn es zu viel und zu intensiv wird, habe ich auch dieses Gespräch wieder in 2 Teile geteilt. Mit der heutigen Folge hörst du eben Teil 1 des Herzensgesprächs mit Matthias und nächste Woche kommt dann Teil 2 online. Bevor wir uns jetzt in das Gespräch stürzen, an dieser Stelle noch ein kleiner Hinweis von mir an dich. Matthias und ich haben in dem Gespräch sehr offen über das Thema Essstörungen, Binge-Eating, Essanfälle und alles, was dazugehört, gesprochen, wofür ich auch sehr dankbar bin und wo ich der Meinung bin, dass das eine irrsinnige Bereicherung sein kann, diese Offenheit. Ich möchte dich aber auch darauf hinweisen, solltest du gerade das Gefühl haben in dem Moment, dass dir das irgendwie zu viel ist, dass du damit nicht gut umgehen kannst, bitte ich dich, die Podcast-Folge zu pausieren und sie vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt zu hören oder dass du dir die Folge mit jemandem anhörst, mit dem du währenddessen oder danach darüber sprechen kannst, sollte das bei dir irgendwelche negativen Emotionen auslösen oder sollte dich das Gespräch in irgendeiner Form belasten. Ich bitte dich, da gut auf dich zu schauen und eben eventuell zu stoppen, sollte dir das Gespräch auf irgendeine Art und Weise zu viel werden beziehungsweise dir das Thema zu nahe kommen. So, aber jetzt lange Rede, kurzer Sinn. Ich wünsche dir viel Vergnügen mit dem Herzensgespräch mit Matthias Gaeta.
Ja, Matthias, es freut mich voll, dass du da bist.
Ich freue mich auch.
Vor allem, weil ja unser Kennenlernen irgendwie sehr extra war. Wir kennen uns ja eigentlich nur von Social Media.
Das ist richtig, ja.
Heute zum ersten Mal persönlich kennengelernt.
Ja, live und in Farbe.
Muss ich ja sagen, war ich extrem aufgeregt am Anfang, weil das irgendwie so ist. Ja. Ich hatte das Gefühl, ich kenne dich.
Ja.
Und eigentlich kannte ich dich nicht.
Ja.
Und trotzdem, ja, also es freut mich mega, dass du da bist.
Ich freue mich auch. Ja, das ist immer so ein spannendes Aufeinandertreffen, gell? Wenn man Leute irgendwie von Social Media kennt. Und eben, man hat das Gefühl, man kennt sie aber dann plötzlich in echt. Und diese zweiseitige Interaktion, also, oh, was? Und dann so, ah, okay, auch einfach ein Mensch.
Ja, ja. Gott sei Dank. Ja. Und vor allem, weil es sehr kurzfristig war. Du hast ja erst vor kurzem, Anfang des Jahres, dein erstes Video gepostet zu deiner Essstörung und ich habe dich dann gleich angeschrieben, so irgendwie gefühlt mitten in der Nacht, weil ich mir dachte, okay, wirkst total sympathisch. Ein Mann, der über eine Essstörung redet. Hey,
ja, voll.
Mit dem will ich in Kontakt treten.
Ja, genau. Ja, das war zu meinem, ich habe am 10. Jänner Geburtstag und ich habe das dieses Jahr irgendwie gespürt. Also ich meine eben, ich weiß seit einiger Zeit, dass ich einfach eine Essstörung habe und arbeite auch dran. Und jetzt war ich irgendwie so, okay, jetzt möchte ich das irgendwie so eben mit, das Coming Out sozusagen oder das irgendwie so offiziell machen. Und es war wirklich, es war ein tolles Erlebnis, auch einfach drüber zu sprechen und für mich einfach eine Erleichterung, das mal zu kommunizieren. Und ja, ich hoffe, dass ich damit auch ja Menschen irgendwie helfen kann, eben vor allem Männern oder einfach dieses auch so ein bisschen Tabuthema Essstörung bei Männern irgendwie ja, dem Ganzen entgegenzuwirken, dem ein bisschen mehr Aufmerksamkeit zu schenken und auch für meine eigene Reise irgendwie schon auch, ich habe schon gemerkt, dass ich in so einer anderen Akzeptanz einfach jetzt angekommen bin, was das betrifft. Irgendwie so, okay, es ist jetzt einfach mal so und ich arbeite dran. Wie wir vorhin kurz gesagt haben im Vorgespräch, ich muss auch ein bisschen Geduld haben, es geht nicht von heute auf morgen, auch wichtig. Und ja, alles Teil der Reise irgendwie.
Schön. Und ja, ich habe mich dann gleich drauf gestürzt und habe dich angeschrieben.
Voll schön, habe ich gefreut.
Mit dir möchte ich sprechen.
Ja,
und jetzt sitzen wir hier. Extrem gefreut, dass du auch zugesagt hast.
Total, auch schön, dass wir beide in Wien sind, dass sich das einfach perfekt machen hat lassen.
Ja, ja, schön.
Freue mich, ja.
Magst du dich einfach mal kurz vorstellen, was du auch immer von dir erzählen möchtest, damit dich die Leute ein bisschen kennenlernen?
Ja, klar. Also mein Name ist Matthias, mein Nachname ist Gaeta, ist ein italienischer Nachname, genau. Manch Österreicher spricht auch gern Geta aus, weil es so A-E ist, genau. Aber ja, mein Papa ist aus Italien, meine Mama ist aus England, aber ich bin in Österreich geboren. Eigentlich in der Steiermark, aber als ich 7 war, sind wir nach Wien gezogen. Deswegen, ja, mein Steirisch ist nicht sehr ausgeprägt.
Nicht existent.
Nicht existent. Ja, genau. Ich habe dann auch lange in München gelebt, 7 Jahre. Genau, also entschuldigt das ein oder andere deutsche Wort, das mir auch da irgendwie so rein, das ist auf Instagram immer ganz spannend, diese Unterschiede so rausgearbeitet zu bekommen, weil ich auch viele aus meiner Community aus Deutschland sind und die sagen dann, hä, was, Sackerl oder was ist das und Schlagobers, und ich finde das total süß, irgendwie so einen Wiener sprechen zu hören. Genau, und da habe ich auch schon, das ist eigentlich meine Haupttätigkeit, tatsächlich auf Social Media aktiv zu sein. Also ich bin so ein klassischer Influencer, Content Creator und versuche mir da auch gerade so ein bisschen eine Reichweite aufzubauen und irgendwie eine Existenz davon auch aufzubauen. Ich merke einfach, dass es vor allem auch meine Leidenschaft ist, dass es mir so viel Spaß macht. Eben einerseits über Tabuthemen zu sprechen, das finde ich irgendwie super spannend. Immer Dinge, die mich auch irgendwie beschäftigen, also sei es jetzt meine Essstörung. Letztens hatte ich irgendwie eine Geschlechtskrankheit mir irgendwie an Land gezogen und habe darüber dann gleich mal ein Video gemacht. Und aber auch so ein gewisses, so eine Leichtigkeit, irgendwie Entertainment. Ich tanze auch mal auf der Straße und mache einfach so ein bisschen Good Vibes, Good Energy. Das macht mir einfach sehr Spaß und vor allem in den Stories auch. Ich nehme die Leute jeden Tag einfach mit. Ich habe so ein kleines Intro, wo ich immer so Zuckerpuppen happy, boo, Friday, und dann mache ich so ein kleines Ding immer, und das macht mir selber einfach viel Spaß. Aber ich komme auch aus diesem ganzen Influencer-Marketing. Ich mache das jetzt auch schon 4-5 Jahre auf Management-Seite, und da verdiene ich eigentlich auch noch, also ich verdiene mein Geld mit Management und mit dem Influencer-Sein. Bin jetzt seit einem Jahr selbstständig. Und ja, komme aus Wien, bin 33. Und das war's.
Ja, schön. Ja. Ich finde auch schön, dass du die Leichtigkeit ansprichst, weil das ja auch was ist, was mir bei dir aufgefallen ist, dass du eben auch über schwerere Themen sprichst, wie Essstörung, und da trotzdem, du nimmst das ernst, das merkt man. Du sprichst mit Gefühl drüber und trotzdem hat es eine Leichtigkeit, weil du einfach bist, wie du bist. Und das finde ich so ansprechend bei dir, und darum freut es mich auch, dass du heute da bist.
Danke.
Weil du diesem schweren Thema, das es ja auch ist, und eine ernstzunehmende Erkrankung, dass du aber trotzdem drüber sprichst und vor allem mit deiner Art, eben mit deiner Leichtigkeit, die du da trotzdem mitbringst.
Ja, das ist mir schon ganz wichtig. Ich bin manchmal nicht so der Beste darin, die Sachen mit so voll viel Humor zu nehmen, und weil ich finde, ich weiß nicht, wenn man es jetzt nur so aus einer humoristischen Sicht, oder ich sehe das oft bei so Comedy oder so Stand-Up, wird über Themen gesprochen, und da hört man zum Beispiel Männer ganz viel über zum Beispiel Gefühle sprechen. Und in so einem Comedy-Kontext sprechen Männer voll viel über Gefühle, oder zum Beispiel in so einem Fußballstadion, da wird auch immer alles rausgelassen, aber ich habe das Gefühl, ja, dass Männer und eben über ihre Gefühle und so, das fällt ihnen oft schwer, und da versuche ich einfach so ein bisschen eben mit so einer Leichtigkeit daran zu kommen, aber es jetzt auch nicht eben ins Lächerliche irgendwie zu ziehen. Und wie du sagst, es ist eine ernste Sache. Und es ist auch für mich das erste Mal, dass ich jetzt wirklich in so einem Podcast-Setting über dieses Thema spreche. Also ich bin auch total gespannt, wie unser Gespräch wird, und freue mich drauf.
Ich fühle mich sehr geehrt.
Ja.
Danke, dass du das erste Gespräch darüber mit mir führst.
Voll gerne, voll gerne. Ich fühle, das ist so ein sicherer Rahmen, ja. Ich fühle mich sehr wohl.
Das freut mich.
Ja.
Ja, wie ist denn das Essstörungsthema bei dir aufgekommen? Wann hast du gemerkt, dass du ein, sag ich mal, Problem mit dem Thema Essen hast? Wann ist da bei dir die erste Idee in diese Richtung gegangen? Wie hast du es bemerkt bei dir?
Mhm. Also jetzt, wo ich so im Nachhinein nachdenke drüber und mir ist auf dem Weg her so, und auch in der Therapie habe ich schon oft drüber gesprochen, es gab ein Erlebnis, da war ich vielleicht 11, 12, 13, es war so das erste Mal, ich habe zwei Geschwister, ich habe eine ältere Schwester und einen jüngeren Bruder und meine Eltern waren nicht zu Hause, meine Geschwister waren irgendwie außer Haus und ich war so das erste Mal alleine einfach in der Wohnung. Wir haben damals im 14. gewohnt. Das erste, was ich gemacht habe, und das habe ich schon richtig so geplant und mir im Vorfeld, das wusste ich so, ah cool, da habe ich so ein Zeitfenster von 2-3 Stunden, ist, dass ich tatsächlich mich in die U-Bahn gesetzt habe, zu McDonald's gefahren bin und einfach die ganze Speisekarte, wenn man das so nennen kann, bei McDonald's einmal rauf und runter bestellt habe, alles to go, habe das dann in der U-Bahn in diesem Sackerln mit nach Haus genommen und habe dann zu Hause einfach meine erste Original-Essattacke einfach so hingelegt. Und so urjung, wo du denkst, okay, ja, wenn man das erste Mal alleine ist, ne, okay, erst einmal Freiheit, eben diese Autonomie, keine Ahnung. Und das war wirklich so, und ich finde es so bezeichnend im Nachhinein, dass ich das gemacht habe. Und es ist in Wirklichkeit, mache ich das bis heute, dass das wirklich so meine Essanfälle immer, auch dieses McDonald's ist voll für mich so, wo ich hingehe und dann immer noch jetzt auf meinem Fahrrad dann mit diesen Sackeln nach Haus fahre und irgendwie mir 5 Big Macs reinschiebe. Und das ist, glaube ich, in Wirklichkeit so die erste Erfahrung. Ich meine, natürlich damals habe ich das nicht so, so ganz verstanden, aber ich glaube, das war eigentlich so das erste Mal, ja, oder einfach so ein Anzeichen dafür, dass mit Essen irgendwie was nicht ganz im Lot bei mir ist oder im Mittelmaß irgendwie, sage ich mal, dass ich da ein bisschen so ein Extremverhalten habe.
Aber du hast es damals noch nicht als problematisch gesehen.
Richtig, genau. Ich habe es nicht als problematisch gesehen. Und das erste Mal, als ich es problematisch gesehen habe, das erste Mal, als ich eine Therapie gemacht habe, das war so 2016, da habe ich das erste Mal angefangen, so ein bisschen mehr drüber nachzudenken. Und es war bei uns in der Familie immer, Essen ist immer irgendwie ein Thema gewesen, zunehmen, abnehmen. Und ich war immer schon eher, ich sag mal, über dem Normalgewicht oder übergewichtig. Ja, vielleicht ist das ein besseres Wort. Und habe immer schon damit zu kämpfen gehabt, irgendwie so, oh, ich will abnehmen. Und vor allem als schwuler Mann ist es schon so, dass man irgendwie so sehr, der Körperkult ist schon auch unter schwulen Männern sehr krass einfach. Und da immer so, okay, ich will eben Sixpack durchtrainiert sein. Und natürlich war mein Essverhalten oder meine Essattacken standen dem immer krass im Gegensatz. Und also wo es für mich wirklich, wirklich zu einem Problem wurde, war jetzt eben dann 2023 so im Sommer, wo ich dann irgendwie nochmal so 10, 20 Kilo zugenommen habe. Also das war während Lockdowns, während der ganzen Corona-Zeit, ist dieser Gewichtsanstieg so passiert. Und da habe ich dann wirklich gesagt, okay, jetzt möchte ich wirklich deswegen auch in Therapie gehen. Und das mache ich jetzt seit dem Sommer 2023.
Und da war die Gewichtszunahme war durch diese Essanfälle? Oder sind die dann häufiger geworden und dadurch hat dann das Gewicht... Ist das Gewicht nach oben gegangen?
Ich kann es ehrlich gesagt nicht ganz. Also ist es ganz komisch, dass ich da so eine schlechte Erinnerung dran habe, was in der Zeit genau passiert ist. Mhm. Ich habe das Gefühl, dass es auch ziemlich schnell ging. Irgendwie plötzlich waren so eben 15 Kilo mehr, 20 Kilo mehr. Es war sicher durch eine Häufung. Und dadurch, dass dann, also ich gehe super gerne zum Beispiel ins Fitnessstudio, ich mag das sehr gerne, oder war dann auch viel laufen, aber das wurde dann irgendwann weniger, viel zu Hause und die Essattacken wurden mehr. Ja. Und das hat dann sicher, es waren sicher mehrere Faktoren, die dazu geführt haben, aber ja, sicher, dass die Essattacken mehr wurden, Sport ein bisschen weniger und seitdem bin ich von dem Gewicht auch nicht weggekommen, ja.
Wie hat es dein Umfeld wahrgenommen, deine Familie, haben die da irgendwann mal, haben die dich darauf angesprochen oder ist das irgendwie thematisiert worden, sei es jetzt das Zunehmen oder wie du auch jünger warst, deine Essattacken? Haben die das irgendwie mitbekommen?
Also früher nicht wirklich. Und die wurden eher so ein bisschen unterdrückt, sage ich mal. Also ich weiß noch, wir waren einmal mit der Familie im Urlaub. Ich glaube, das war aber noch sogar bevor ich das erste Mal so meine Essattacke bei McDonald's hatte. Und ich weiß noch, wir saßen mit der Familie in so einer Pizzeria in Italien, super schön. Und ich hatte einfach eine richtig leckere Pizza gegessen. Und ich liebe einfach Pizza, so eine Thunfischpizza irgendwie fand ich richtig super. Und es war, wir haben, ich meine, es ist eher ein bisschen so ein Running Gag in unserer Familie bis heute noch, weil ich dann irgendwann gesagt habe, ah, ich hätte jetzt gern noch eine Pizza. Und halt schon, ja, einfach, ne, sonst hat, es hat jetzt irgendwie, ich, ja, vielleicht hat der eine noch irgendwie ein Dessert gehabt, aber ich wollte jetzt wirklich einfach noch eine Pizza. Und dann haben meine Eltern mir einfach das verboten, diese noch eine Pizza zu essen. Und ich war da so vehement und ich war da wirklich entschlossen, ich will noch eine Pizza haben. Und ich habe dann so, und ich habe wirklich meinem Vater, ich bin ihm so auf die Nerven gegangen, aber, und bin dann wirklich, ich will eine Pizza haben. Und ich habe das wirklich so laut, bis mein Papa irgendwann gesagt hat, okay, stopp, du kriegst keine Pizza, wir gehen jetzt. Und nein, sicher nicht. Also das war schon so eine, aber die haben das dann nicht wirklich mitbekommen, dass ich so diese Essattacken so richtig hatte. Bei uns in der Familie, muss ich sagen, mein Papa ist eben Italiener. Es wird schon, also Essen ist schon eine wichtige Rolle, also eine wichtige Sache irgendwie. Es wird immer viel gekocht. Meine Mama kommt auch aus einer Großfamilie irgendwie. Das war schon immer einfach viel Essen. Der Kühlschrank war immer voll zu Hause. Aber die Sache ist, bei meinen Essattacken, ich mache die ja nie irgendwie öffentlich. Also selbst wenn ich mir heute irgendwie total viel zu essen mit nach Hause nehme, aus von einem Restaurant, dann würde ich das immer zu Hause für mich alleine essen. Und wenn ich jetzt mit Freunden essen bin, dann eher eine Mahlzeit einfach essen, aber jetzt nicht drei Mahlzeiten auf einmal, wie ich es vielleicht bei einer Essattacke machen würde. Also die Leute kriegen das nicht so mit. Und meine Gewichtszunahme nicht, haben sie sicher mitbekommen. Ich meine, ich mache Social Media auch schon ein bisschen länger, vielleicht nicht ganz so regelmäßig, aber es hat das ganze Internet ja irgendwie mit, das sieht man ja einfach, ne? Aber dass mich wirklich jemand drauf angesprochen hat, ganz selten eigentlich, also selten bis nie. Ich habe das selber auch nicht so realisiert. Ich habe das selber auch voll, ich habe mir zum Beispiel auch nicht neue Klamotten gekauft. Das war ganz spannend und ich habe dann immer mich super unwohl in meinen Klamotten gefühlt, weil ich so Angst fühle, boah, es ist alles so eng und es passt mir nichts, und hatte dann auch nie Freude an Sachen anzuziehen, außer jetzt irgendwie eine Jogginghose, bis ich dann jetzt, das war auch erst jetzt im Sommer, dann einfach gesagt habe, okay, und jetzt kaufe ich mir neue Sachen und die sind dann einfach in XXL und das passt, ist einfach wurscht und fühle mich jetzt richtig wohl darin in meinen Klamotten und es hat richtig Spaß gemacht. Ich habe früher auch Mode total, mochte ich total gerne, aber natürlich hängt Mode auch mit dem eigenen Körper, das ist irgendwie so ein Thema, das schon ganz eng beieinander ist. Das war dann eigentlich die voll schöne Erfahrung, cool, einfach Klamotten, die mir passen, wo ich Spaß dran habe. Also ich habe das selber auch nicht so akzeptiert ganz lange und wollte es irgendwie nicht wahrhaben, weil ich irgendwie dachte, ach nein, nächste Woche fange ich dann an abzunehmen und dann, das ist jetzt nur so eine temporäre Situation und dann sind die 20 Kilo wieder weg. Das war irgendwie immer so mein Mindset, bis ich dann verstanden habe, okay, na, es ist doch ein bisschen mehr dran. Das
sehen ja viele Leute als Motivation, wenn mir die Klamotten nicht passen, dann werde ich jetzt was verändern.
Stimmt.
Aber hast du, spannend, dass du das jetzt so erzählt hast, hast du gemerkt, dass sich durch die größere Kleidung dein Wohlbefinden, dein Körpergefühl und somit auch ein Stück weit deine Essstörung verändert hat? Weil ich habe jetzt so im Kopf den Gedanken, wenn ich mich jetzt eh schon unwohl fühle in meinem Körper, mich dann noch in zu kleine Klamotten quetsche, dass das ja wie ein Teufelskreislauf ist. Ich fühle mich dann wieder schlecht.
Genau.
Ich lebe das womöglich wieder übers Essen aus, weil ja Essen so ein Ausdruck von Unwohlsein dann bei einer Essstörung ist.
Ja.
Hast du gemerkt, dass sich da vielleicht was verändert hat, durch das, dass du dich jetzt in deiner Kleidung und generell in deiner Haut dadurch ja auch ein Stück weit wohler fühlst?
Nicht direkt, aber es macht total Sinn. Also ich habe schon gemerkt, dass es eben, dass ich mich wohler fühle, einfach in der Person, die ich bin und in meinem Körper. Es hat aber, ich habe jetzt keine direkte Auswirkungen noch gemerkt. Also ich habe schon, aber es gibt unterschiedliche Faktoren. Eben ich bin, also in Therapie ist es immer so von Woche zu Woche auch mal so ein bisschen. Dann irgendwie, wenn ein cooles Erlebnis ist, merke ich, ah, das wirkt sich dann schon direkt auch aus. Ganz spannend. Das mit der Kleidung könnte ich jetzt nicht direkt darauf zurückverfolgen. Aber das war überhaupt eine ganz spannende Zeit für mich, dieses so September, Oktober. Ich war bei so einem großen Projekt dabei, wo es, also es war so ein Influencer-Bootcamp sozusagen, mal so eine Woche mit einer ganz großen Influencerin aus Deutschland zusammen mit 10 kleineren Creatoren. Das war überhaupt eine besondere Zeit, die sich schon sehr positiv auf so mein Empfinden und meinen so Selbstwert, weil es so dieser berufliche Erfolg auch ein bisschen war, und das hat schon auch positive Auswirkungen dann auf mein Essverhalten gehabt, aber das schwingt dann auch mal wieder um und ist dann so und so, also das ist jetzt nicht so was ganz Konstantes bei mir.
Hauptsache positive Auswirkungen, woher auch immer sie kommt.
Voll, ja, ja.
Wie bist du denn dann zu der Diagnose Binge Eating gekommen?
Das war auch ganz spannend. Ich bin zu meiner Therapeutin und ich habe ihr das ganz offen und also erzählt. Und wir haben dann, also ich mache personenzentrierte Therapie und die Diagnose war irgendwie auch eben gar nicht so viel im Vordergrund. Ich weiß gar nicht, ob sie es vielleicht auch mal so, sie hat es vielleicht mal irgendwo gesagt, aber ich habe es nicht so richtig wahrgenommen, bis ich dann bei irgendwem auf Instagram einen Artikel gelesen habe und da stand dann groß irgendwie Binge-Eating und so ein Aufklärungsartikel, das war glaube ich im Standard und da bin ich dann draufgegangen und habe das gelesen und gehe dann die Woche drauf zu meiner Therapeutin und sage dann, hä, das ist ja genau was ich habe, das ist ja meine Diagnose und sie sagt so, ja, ach so, ja, habe ich Ihnen das nie gesagt?
Eklar.
Und sie dann so, oh Gott, Entschuldigung, dass ich das gar nicht so richtig besprochen. Ja, genau, das ist ihr. Und weil ich dann da drin gelesen habe, wow, toll, das ist so eine offizielle Diagnose, die irgendwie wirklich so bestätigt ist, haben total viele Menschen. Ich habe das gelesen, wow, ich bin gar nicht der Einzige so auf die Art. Schon auch, also so eine Diagnose hat schon auch was, gibt einfach so ein bisschen Sicherheit. Ich war so, und auch so dieses, wow, sich so gesehen zu fühlen in allem, was da drinnen stand. Und dann haben wir uns geeinigt, ja, das ist meine Diagnose, weil ich so, toll, okay, also toll, ja, gut, verstehe ich, ja.
Jetzt hat das Ding einen Namen.
Jetzt hat das Ding einen Namen, genau. Mhm. Und es hat mir dann schon auch geholfen, eben diese Videos von Anfang Jänner zu machen. Ich habe eine Essstörung, Binge Eating Disorder, das ist einfach, eine psychische Erkrankung, nicht wahr? Ja.
Hast du es vorher weniger ernst genommen oder nicht so ernst genommen, sondern eher so, ja, da habe ich halt komische Essattacken? Hat es was verändert an deiner eigenen Ernsthaftigkeit, wie du mit dem Thema umgehst?
Stimmt, ja. Doch, ja, das ist eine gute Beschreibung. Das hat's genau geändert. Ja. Davor war ich so, Essattacken, das werde ich schon los. Ist schon, genau.
Und undiszipliniert wahrscheinlich auch
richtig,
so ein Stück weit.
Genau.
Ich krieg's nicht hin. Ich bin halt undiszipliniert,
genau,
kann mich nicht zusammenreißen.
Genau. Und da war ich so, wow, okay, es ist eine richtige, also das Thema Sucht haben wir in der Therapie schon oft besprochen. Genau, aber das Ganze hat dem nochmal so einen, ja, so eine Ernsthaftigkeit gegeben, ja, schönes Wort.
Also hast du es ein Stück weit als befreiend erlebt, dass das einen Namen hat und dass du es zuordnen kannst,
ja.
Auch dieses, ich bin nicht alleine.
Genau.
Ein Stück weit sich auch Infos von anderen zu holen, das Ganze zuordnen können, irgendwo, ja, eine Zugehörigkeit auch ein Stück weit zu haben.
Ganz genau.
Nicht zu sagen, ich bin, so wie du gesagt hast, ich bin nicht allein damit.
Richtig, ja.
Das haben ja ganz viele Betroffene, so dieses Gefühl, ich stehe allein da, keiner versteht mich.
Ja, genau, einfach das zu lesen und die Symptome und so, cool, das ist genau, wie es mir auch immer geht. Und auch so ein bisschen, ja, zu verstehen, okay, wie viele Menschen sind da betroffen? Wow, das sind ganz schön viele. Und das hat mir auch, das war auch so ein bisschen meine Motivation, diese Videos zu machen, mich da zu outen, zu sagen, ich habe das, dass andere Menschen sich so diesen Moment haben, cool, der ist auch so. Ne? Und ich habe das, und ja, einfach so einen Mann zu haben, der das ausspricht, fand ich, weil es für mich auch so ein Befreiungserlebnis war, doch, auf jeden Fall.
Befasst du dich auch mit dem Thema jetzt auf Theorieebene? Also bist du jetzt so, wenn du irgendwo was siehst, was du lesen könntest oder dir anschauen könntest, dass du es tust? Oder ist das, hast du gar nicht so die Neugierde so an der Theorie, an dem Allgemeinen drumherum?
Wenig, ehrlich gesagt, ja. Also ich habe jetzt nicht extra dann noch weitere Artikel in Bezug darauf so versucht rauszufinden. Ich bin mit der Therapiearbeit, also da bin ich wirklich so jede Woche und ich journal auch voll viel. Also ich bin, glaube ich, eh schon ziemlich in meinem Kopf drinnen, was das Ganze betrifft. Und ich versuche es eher so ein bisschen mehr auf die Gefühlsebene zu bringen. Und da meistens bin ich mit Informationen, ja, aktuell so für mein eigenes Erleben irgendwie ausreichend informiert irgendwie. Aber andererseits, als ich diesen Artikel gelesen habe, war es schon super spannend. Also vielleicht wäre das eigentlich ein Impuls. Würdest du Menschen raten, das mehr zu tun? Oder?
Ich glaube, das ist komplett unterschiedlich. Manchen hilft das, wenn sie es ein bisschen theoretischer zuordnen können, sich besser verstehen oder sich dann von Betroffenen irgendwas anzuschauen, anzuhören. Und andere wollen dann gar nichts davon hören, weil sie es irgendwie noch mehr in das reintreibt. Also gedanklich auch mehr in das Symptom einsteigen. Und für manche ist es aber ein Stück weit aussteigen. Also das habe ich total unterschiedlich erlebt. Es kann hilfreich sein, muss aber nicht. Ich glaube, das ist von Typ zu Typ unterschiedlich. Ob man sich dann ein Stück weit mehr drin verliert, je mehr Infos man hat, noch mehr zu sagen, boah, das ist aber jetzt schon schlimmer, weil bei Leuten, die länger damit kämpfen, ist das auch so, oh Gott, jetzt ist es bei mir auch viel schlimmer. Ich glaube, da ist es ganz gut, wenn man aufs eigene Gefühl hört, so wie du sagst. Mhm. Und du hast auch so schön gesagt, momentan ist es so.
Ja.
Kann ja auch mal sein, dass du sagst, du findest irgendwann mal was über das Thema, das dich anspringt.
Ja.
Und du sagst, das ziehe ich mir jetzt rein, egal ob das ein Video ist, ein Podcast oder sonst irgendwas. Also das kann sich auch verändern.
Das merke ich auch, dass es sich auch so ein bisschen von Woche zu Woche mal so und also das ist so ein bisschen meine Sache, glaube ich. Also ich habe jetzt auch letztens ein Video gesehen, dann habe ich auch da drauf geklickt und mir ein paar von denen angeschaut. Also das ist schon, ja, es ist auch so ein bisschen Tagesverfassung. Mhm. Eben manchmal sind meine Gedanken eh schon so voll und ich denke an gar nichts anderes. Ich glaube, dann versuche ich das Ganze eher nicht noch durch zusätzlichen Konsum, was das betrifft. Andererseits kann es auch ablenken, aber dann will ich eigentlich eher auch nicht über das Thema, sondern halt dann wirklich irgendwelche lustigen TikToks, irgendwelche Tiervideos auf TikTok schauen oder so irgendwas. Das sind
immer die besten.
Ja.
Voll. Und so wie wir vorhin ja schon gesprochen haben, die Essstörung selber ist ja nur unter Anführungszeichen das Symptom. Die Themen dahinter sind ja sowieso andere. Total. Darum ist es immer eine Frage, wie wichtig ist es überhaupt, sich über das Symptom, über die Krankheit auszukennen, weil es ja in dem Sinn nicht relevant ist. Es ist wie ein Ausschlag, der sich zeigt. Muss man jetzt, wenn ich einen Hautausschlag habe, muss ich jetzt googeln, was das genau ist und wie das entsteht.
Ja.
Hilft mir das jetzt bei der Genesung, ja oder nein?
Ja.
Also.
Oder in irgendwelchen Foren suchen und sich irgendwelche ganz schrecklichen Szenarien durchlesen. Ja. Da bin ich Gott sei Dank kein Betroffener. Jetzt bei anderen Krankheitsbildern habe ich ganz viele Freunde, die irgendwie Kopfschmerzen haben.
Dr. Google.
Ja, Dr. Google. Und dann bin ich mir so, oh, mach das vielleicht nicht.
Ja.
Ja, stimmt, ja.
Aber dann hast du eh für dich schon die perfekte Herangehensweise.
Ich glaube, ja, ja. So manchmal nicht. Aber das finde ich auch also cool, dass wir in der Therapie, die ich mache, uns eben nicht nur auf die Symptome so fokussieren, sondern ganz viele andere Sachen. Und eben die, ja, für mich ist total wichtig, den Zugang zu meinen Gefühlen tatsächlich mehr zu spüren. Und gerade so ein Thema ist irgendwie Wut, wütend sein, wenn mir was nicht passt, dass ich das direkt in dem Moment schaffe zu artikulieren und das so rauslasse und eben nicht in mich reinfresse. Ne? Und das ist schon so ein ganz spannender, habe ich auch am Anfang erst meine Therapeutin gesagt, und sind sie manchmal wütend, weil ich so, Wut, und habe gar nicht verstanden, was das jetzt damit zu tun hat. Dann war ich so, ja, habe ich halt ein bisschen überlegt, haben wir erstmal meinen Zugang zu meiner Wut erstmal finden müssen, so ein bisschen, und dann habe ich gesagt, ah, okay, ja, da ist ganz schön viel Wut irgendwie, die da schlummert, und das so ein bisschen rauszulassen, oder raus, ja, einfach so, ja, und wie du sagst, diese Entwicklung. Und aus dieser Sucht, sich so ein bisschen rauszuwachsen, ist, glaube ich, so die Herangehensweise, die wir so ein bisschen machen in meiner Therapie. Ja.
Weil die Essstörung oder das Symptom allgemein ist ja ein Coping-Mechanismus. Das ist dein Versuch oder deine Art, jetzt mit gewissen Dingen umzugehen und da eine Veränderung herbeizuführen, indem man lernt, mit dem eigentlichen Thema anders umzugehen. Und dann wird auch die Essstörung weniger.
Ja.
Wenn du, wie du jetzt sagst, zum Beispiel die Wut zulassen kannst, sie überhaupt erst im ersten Schritt mal wahrnimmst.
Richtig, ja. Ja.
Im nächsten Schritt dann dort deponieren, wo sie hingehört.
Ja, total, ja. Das dauert halt, das ist halt so, ja.
Geduld.
Therapie wirkt, sagt mir der Therapeutin immer. Man muss auch gar nicht so viel so krampfhaft machen. Ich bin dann so, okay, was kann ich machen? Heute bin ich auch so in die Therapie und war so, okay.
Bitte eine To-Do-Liste.
Ja, so auf die Art, bitte To-Do-Liste. So, ich sehe gerade nicht irgendwie den nächsten konkreten Schritt und sie schaut mich nur so entgeistert an und so, ja, nein, das, so funktioniert das nicht irgendwie und so. Wenn sie jetzt irgendwie einen Tipp wollen, gehen sie zu einem Coach und da. Aber man ist so, okay, ja, gut. Und dann.
Ich sag gerne, der Schritt in die Therapie ist der Schritt, den du aktiv gemacht hast. Mehr braucht's nicht. Alles andere passiert dann sowieso.
Ja.
Ja, also wenn du dich das nächste Mal fragst, wenn du in Therapie bist, so was kann ich jetzt machen? Ja, du bist gerade in den Raum gekommen, du setzt dich dem aus,
das ist es
schon. Das Gespräch.
Stimmt, ja.
Das war dein aktiver Part.
Ja, eigentlich ja eh total erleichtert. Wieso stress ich so? Ja. Das war auch dann am Schluss der Stunde, so, okay, warte, wieso stress ich eigentlich so? Es passt eh alles und ja.
Ja. Hattest du, bevor du selber die Diagnose jetzt bekommen hast oder bevor du selber gemerkt hast, dass du ein Thema mit dem Essen hast, hast du da schon mal irgendwelche Berührungspunkte mit dem Thema gehabt? Warst du schon irgendwie vorinformiert? Hattest du schon eine Idee von Essstörungen oder war das komplett was Neues für dich?
Also auf jeden Fall hatte ich mich schon mal so zum Thema Magersucht, Bulimie informiert. Ich weiß eben, ich glaube, dass ich mal ein Referat in der Schule sogar drüber gehalten habe, weil es mich irgendwie total interessiert hat und es war schon in so einem wie war ich da, 11, 12, hatte ich schon Leute in meinem Umfeld, die da auch betroffen waren, auch so eben auch in so einem jugendlichen Alter. Also ich habe so das Gefühl, dass es so ein, ja, das ist Jugendliche sehr beschäftigt, das Thema, gell? Das waren auch Mädels primär, und da habe ich mich schon ein bisschen damit befasst, aber ja, ist kein Vergleich zu dem, wie es ist, wenn man dann betroffen ist, ne? Also das sind, da bereitet einen so auch keiner drauf vor. Aber es ist natürlich auch was anderes, wenn man da in der Theorie drüber liest.
Was macht für dich den Unterschied aus? Zu dem, was du dir durchgelesen hast, was du erfahren hast durch die Bücher oder wo auch immer du deine Ressourcen hattest, zu dem eigenen Erleben jetzt?
Ich finde, ja, in der Theorie, es ist halt weiter weg einfach, ne, und man, sicher sind Leute betroffen und die waren schon in meinem engen Umfeld und dann eben sind die stationär und dies und ich war so, wow, aber man versteht nicht so ganz, was die Dynamiken dahinter sind. Und der krasse Unterschied ist wirklich zu dieser Sucht so, also, dass die so stark ist eben, dass es sowas ist, was ganz schwer kontrollierbar einfach ist, und sich so einbrennt in mir. Also diese Essattacken, wie du sagst, dieser Coping-Mechanism, ich habe den schon so oft gemacht, das ist einfach meine Lösung für fast alles. So, sobald man irgendwie so, ah, mir geht's heute nicht so, ah, heute war ein stressiger Tag, ah, oh, schlechtes Gespräch gehabt, oh, zack. Und das ist so die Lösung zu allem, weil das ist irgendwie so mein Happy Place und hat sich so eingebrannt, eben über schon ganz viele, viele Jahre. Und das ist so die, was glaube ich der krasseste Unterschied ist, dass das wirklich so stark verankert ist in meinen Gefühls- und gedanklichen Welt irgendwie. Ja.
Wir haben ja auch im Vorgespräch schon drüber gesprochen, da habe ich erzählt von meinen Erfahrungen als Bulimikerin, dass wenn sich dann jemand in den Weg stellt und diese Sucht versucht zu unterbrechen, dass das ja auch wirklich in, wie soll ich sagen, starken Emotionen enden kann. Ich formuliere es mal nett.
Diplomatisch gesagt.
Ja. Und ich glaube, so wie du jetzt auch sagst, dass das ein Thema ist, das viel zu wenig in den Köpfen ist und das in meinen Augen bei der Aufklärung noch sehr viel fehlt, dass das die Betonung, dass es eine Sucht ist und dass es, so blöd das jetzt klingt, vom Drive dahinter vergleichbar ist mit Alkoholismus, mit Drogen. Total. Also so wie Drogenabhängige oder Alkoholiker den Drang haben, da jetzt ihre Substanz zu sich zu nehmen, ist es halt beim Essen auch nur, dass es halt, dass die Substanz das Essen ist.
Richtig, ja. Und ich glaube, es hilft auch vielleicht Angehörigen, da wirklich diese Vehemenz zu verstehen. Also das ist auch nicht getan, wenn man dann sagt, ja, dann ist halt nicht. Also das ist wirklich, oh mein Gott, das ist, boah, oder dann irgendwie so Abnehm-Tipps bekommen oder ja, dann isst doch eine Karotte, bevor du zu McDonald's fährst und dir 5 Big Macs, so, oh Gott, das ist einfach so komplett dran vorbei. Also das ist einfach, das sind ganz andere Kräfte am Wirken einfach und das zu verstehen ist, glaube ich, schon, ja, wirklich, wirklich gut, als Nicht-Betroffener vor allem oder Betroffene.
Und so wie du sagst, ich glaube, da kann man vorher lesen, was man will. Man kann das nicht nachvollziehen.
Ja.
Ich habe damals, wie meine Schulkollegin vor mir krank geworden ist, auch gesagt, kann mir nie passieren. Ich esse viel zu gern. Ein Jahr später war ich dran. Also so schnell kann es gehen, auch wenn man informiert ist, auch wenn man sich damit auseinandersetzt, auch wenn man ein abschreckendes Beispiel hat.
Ja.
Es kann trotzdem passieren. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, ich habe so oft gehört, na, mir kann das nicht passieren. An mir ist eh genug dran.
Ja.
Boah, wo ich mir denke, es hat auch nichts damit zu tun, wie die körperliche Verfassung ist. Also auch jemand mit Adipositas, so blöd das jetzt klingt, kann anorektisch werden.
Ja.
Und ich finde, die Grenze zwischen Essstörungen ist auch eine ganz, ganz dünne.
Ja.
Weil ja, wenn ich jetzt zum Beispiel zu viel esse, ist die Gefahr groß, dass ich als Gegenwirkung versuche, mein Essen zu reduzieren und dann in die Richtung süchtig werde.
Ja.
Und genauso, wenn ich anorektisch bin und gezwungen werde zu essen, ist natürlich die Grenze auch eine schmale, zu sagen, okay, ich muss jetzt essen, ich will aber nicht, ich setze Gegenmaßnahmen.
Spannend. Ja, das ist natürlich schon...
Also niemand ist gefeit davor.
Total, ja. Und ich merke das auch bei mir selbst, dass auch so dieses, okay, eben früher mal noch, so, okay, wo ich so abnehmen getrieben war und dann wieder so, okay, krasse Diäten, dies machen, so urviel verzichten und so, und dass man dann wieder so in die andere Richtung umschlägt, was aber bei mir dann auch wieder nicht klappen würde wegen diesen irgendwie Essattacken, die dann eben umso mehr dann irgendwie kommen. Mhm. Aber es ist, ja, da, ich tue mir auch jetzt total schwer, dieses Mittelmaß zu finden. Mhm. Irgendwie, ich fühle mich mit meinem Körper, ja, auch super unwohl, und meine Therapeutin hat gesagt, ja, aber wie wär's denn mit so einem langfristigen einfach Plan, ich weiß nicht, im Monat ein halbes Kilo abnehmen? Und ich war so, hä? Weil man kennt ja nur diese krassen Diäten, wo dann irgendwie pro Monat 3 Kilo und dies und das. Und was, das war so ein ganz absurder Gedanke. Ah, so ein langfristiger, einfach so ein bisschen irgendwie abnehmen, so ganz ohne Stress, ohne Druck. Und es hat sich total absurd für mich irgendwie angehört. Aber ja, wäre vielleicht irgendwie ein guter Ansatz.
Oder vielleicht als Ziel zu haben, sich wohlzufühlen.
Ja, richtig.
Egal, welche Zahl auf der Waage steht.
Oder das, ja, ja. Ja.
Ja, aber so wie du sagst, man kennt das ja in anderen Dimensionen. Da wird überall in allen möglichen Medien, auch auf Social Media, mit super Diät so und so viel abnehmen pro Monat. Mach nur das und dann wirst du glücklich und fit und alles.
Das stimmt, ja. Boah. Ja, boah, da kriege ich auch schon so einen Hals. Also gerade im Anfang des Jahres ist es ja immer ganz krass.
Die Neujahrsvorsätze,
oh, ja. Da kann ich mich ganz gut mittlerweile irgendwie davon so, okay, das berührt mich irgendwie gar nicht, weil ich auch eben durch die Diagnose weiß, okay, nein, ich habe eine Essstörung. Oder dieses intermediäre Fasten, wovon auch alle sprechen. Boah, ne, wie du vorhin gesagt hast, 5-mal am Tag essen, so, das wäre gut. Und das ist ja komplett konträr zum intermediären Fasten, wo man so ganz lange nichts isst. Habe ich aber auch ganz lange gemacht. Und da habe ich mir das auch so krass antrainiert, eben lange nicht zu essen. Und dann so als Belohnung, dann wumm. Aber dann ist halt gleich so. Und das ist halt, also ich glaube, dieses intermediäre Fasten ist wirklich nur für Menschen, die Essen in Wirklichkeit nicht so gern haben, oder ich weiß nicht.
Ich kann es mir langfristig so oder so nicht gesund vorstellen.
Na, also das ist wirklich das würde ich auch niemandem mehr raten, aber es wird total viel, dass es ja auch so tolle Verjüngungseffekte hat und dies und das, wo ich mir denke, boah, bitte, aber eben, was tut's mit die psychischen Effekte dessen, die werden nicht thematisiert. Also ich weiß nicht, inwiefern auch dieses Körper und auch dieses Fitnessstudio halt schon auch zu so einer, oder dieses Ganze nicht nur Fitnessstudio, sondern mit der Ernährung auch so einen Suchtcharakter hat, oder was da auch, weißt du, irgendwie Coping, ob das irgendwie eine Coping-Strategy auch ist, also dieses Ding, den Körper so unter Kontrolle zu haben und dein Essen so im Griff zu haben, irgendwie, und den Sport und genau die Kalorien tracken und eben genau auch dieses, also Eiweiß, wie viel Eiweiß muss da gegessen werden, wenn du im Training bist, genau wie viel Kohlenhydrate, dies, das, also das ist schon eine verrückte Welt als Ganzes, und natürlich eben mit dem Essen so ein gutes Mittelmaß zu finden, ist, glaube ich, eben, man kann ja auch nicht, also man braucht das Essen einfach, man braucht es, und da also ein Mittelmaß zu finden, ganz schwierig, finde ich, ja.
Ja, vor allem, weil ich den Eindruck habe, dass heutzutage so viele Einflüsse von außen kommen, egal auf welcher Ebene, durch Plakate, Filme, Social Media, was auch immer, dass, glaube ich, viele einfach gar nicht mehr wissen, was normal unter Anführungszeichen ist. Also dieses intuitive Essen, dieses, mein Körper braucht jetzt was, weil mein Körper was braucht und nicht meine Psyche.
Ja.
Das ist ja auch schwer zu unterscheiden, wann habe ich Hunger, stimmt, oder wann sagt mir mein Kopf, mir ist langweilig, ich will jetzt was essen.
Ja.
Das ist ja sehr auch total schwer zu unterscheiden.
Boah, mir fällt das sehr schwer.
Aber ich glaube, das ist auch generell in der heutigen Zeit schwer, irgendwie sich beizubehalten. Ich glaube, Kinder können das Prinzip, also ganz kleine Kinder, ganz gut.
Ja.
Zu essen, wenn sie Hunger haben, und aufzuhören, wenn sie keinen Hunger mehr haben. Aber ich glaube, dass durch die Einflüsse von außen oder auch das familiäre Umfeld, je nachdem, wie groß das Thema dann in der Familie ist, dass das dann verlernt wird.
Ja, oder eben dann diesen psychischen Beigeschmack ganz schnell bekommt. Also ich weiß schon, dass es bei mir eben, ich habe auch erzählt von diesem Erlebnis, erstes Mal allein zu Hause, erstes Mal kann ich selber entscheiden, was ich 2-3 Stunden mache, und zack, ich gehe zu Mäcki und lass es mir so richtig, lass richtig krachen. Das ist auch so eben so dieser Autonomie-Gedanke, ne? Eben, und Essen hat ja auch ganz viel mit Autonomie zu tun. Das ist bei mir schon so. Ich komme aus einer sehr gläubigen Familie. Meine Eltern sind Pastoren einer Freikirche. Es ist sehr, natürlich unsere Erziehung, es war super. Also war auch super, aber es war auch sehr irgendwie strikt in einem sehr, in so einer sehr engen moralischen Spur alles. Mhm. Und da war vieles einfach nicht, einfach gar nicht, stand nicht zur Diskussion, und da auszubrechen, war mir scheinbar irgendwie schon im jungen Alter wichtig, und da war Essen irgendwo mein Zugang dazu. Und das war, ja, dann kriegt's halt ganz schnell diese psychische Dimension, ja. oder? Ja.
Ich weiß nicht, wie du erzogen worden bist, aber ich kenne das ja auch noch aus, ich habe mal die Kindergartenpädagogik gemacht, 3 Jahre die Ausbildung. Dieses, bei Kindern arbeitet man ja auch ganz viel mit Essen über, ich belohne dich, du kriegst was Süßes.
Stimmt.
Du warst schlimm, du gehst jetzt ohne Essen oder ohne Nachtisch auf dein Zimmer.
Ja.
Oder wenn man krank ist, ne, da kriegt man plötzlich dann irgendwie Sachen zur Verfügung gestellt an Essen, die man sonst nicht kriegt. Ja. Was Besonderes, weil du bist ja krank und brauchst Ei.
Ja.
Also ich finde, dass schon von früh an
ja.
Essen ganz viel mit Emotionen konditioniert wird.
Wow.
Weil, also ich weiß nicht, ob du das von dir auch noch in Erinnerung hast, aber ich kenne das schon, dieses, na, du warst brav, nimm dir was Süßes jetzt.
Ja. Ja, ich kenne, es ist so, ich finde generell, also ich kann mich nicht so gut erinnern, es war schon so mit Belohnungen und so, ja, da gearbeitet. Ich sitze bei meinen Nichten, ich habe eine 3- oder eine 6-jährige Nichte, aber lustig ist, dass die einfach super intuitiv essen. Und wenn wir alle essen, essen die nicht wirklich mit uns mit, sondern die snacken dann halt mal dazwischen. Und ich bin auch immer so, hä, was, wir sind doch jetzt alle am Tisch, die Kinder müssen doch jetzt auch, also ich sehe es eben bei mir selber dann auch so, und ich mir denke, hä, lass doch die Kinder einfach dann essen, wann sie wollen und so viel, wie sie wollen. Ich bin auch immer kurz so irritiert, was, weil ich auch so, weißt du, wir mussten am Tisch
wie
sitzen.
Wie kann man nur,
weil ich eben so erzogen, stimmt das immer wieder, ja, ich wurde so erzogen, dass man eben, man sitzt am Tisch, man isst, und wenn man vom Tisch runtergeht, fragt man, ob man jetzt den Tisch verlassen darf und dann muss aufgegessen sein, dies, das, also sicher, da ist schon...
Aufessen ist auch so ein heftiges
Thema. Ja, stimmt, das habe ich auch mitbekommen, ja, aber boah, also ich habe keine Kinder und das ist für mich schon so ein Riesending, weil ich dann eben, man nimmt so viel aus seiner eigenen, wie man selber erlebt hat, in die wahrscheinlich eigene Kindererziehung dann mit, also ich habe da total großen Respekt vor, gerade beim Thema Essen, weil ich weiß, wie viel man da verhauen kann, recht früh.
Ja. Wie geht denn dein Umfeld damit um? Also hast du da jetzt vielen davon erzählt? Ich meine, okay, jetzt hast du mehrere Videos zum Thema veröffentlicht. Also das wird jetzt den meisten bekannt sein in deinem Umfeld. Aber hast du vorher auch schon dich anvertraut, mit Leuten drüber gesprochen? Wie waren da die Reaktionen drauf? Waren das Reaktionen, die du dir erhofft hast, die dir gut getan haben? Oder waren da auch Sachen dabei, wo du dachtest, das hätte ich mir anders gewünscht?
Ich habe relativ wenig drüber gesprochen eigentlich immer, weil ich das selber so schlecht zuordnen und ist ja auch nur als so momentären Zustand gesehen habe. Mhm. Ganz lange war ich so, okay, ich habe zugenommen, ich nehme jetzt dann bald wieder ab. Und als ich gemerkt habe, okay, das funktioniert nicht so recht und dann irgendwann schon einen Leidensdruck auch verspürt habe, habe ich so meinen engsten Freunden gesagt, okay, stresst mich schon und irgendwie passe ich in die Klamotten nicht rein, es geht mir dann nicht gut und na. Und eben gerade so, Dating ist auch immer so ein Thema, ne? Irgendwie, das ist halt meine größte Unsicherheit, einfach mein Körper, ne? Und wenn man Leute kennenlernt und eben körperlich, es ist immer so eine Sache. Und da habe ich schon das mit ein paar Freunden artikuliert. Und dann, seitdem ich jetzt diese Diagnose habe, habe ich das eben auch meinen engsten Freunden erzählt, aber auch erst vor kurzem eigentlich. Und es war eigentlich so sehr verständnisvoll. Und die Leute wissen aber zum Teil eben dann auch nicht so recht, wie man jetzt damit um, oder ja, wie ich möchte. Das weiß ich aber selber zum Teil auch nicht. Also da taste ich mich jetzt einfach auch so ein bisschen ran. Ich höre jetzt immer wieder eben dann Freunde oder Bekannte, Familie dann über Essen sprechen und bin dann so, wie finde ich das jetzt gerade? So denke ich dann so zu mir und denke mir so, möchte ich jetzt, dass die mich was fragen oder nicht? Möchte ich jetzt drüber sprechen? Also es ist auch da so ein bisschen von Tag zu Tag unterschiedlich, aber ich bin da auch eben noch dabei, so ein bisschen das dann auch zu formulieren, was ich möchte. Das ist ja generell so ein Thema, wenn mich was stört, das tue ich mir noch schwer, manchmal zu sagen, okay, das möchte ich nicht. Was schon so ein Erlebnis war, ein Freund hat das auch nur wirklich mit den besten Intentionen, also ich unterstelle, der hat es nur gut gemeint. Das war aber auch noch, bevor ich die Diagnose so klar sagen konnte, und er wusste, dass ich schon so einen gewissen Leidensdruck empfinde, was meinen Körper betrifft, und hat mich dann auch, wir waren irgendwie gerade im Urlaub gewesen eine Woche, und er hat scheinbar so ein bisschen beobachtet, okay, wie ich da esse, und hat dann gesagt, ihm ist aufgefallen, dass dies und das, und ob mich denn nicht vielleicht so in die Richtung helfen und oder mir das tun möchte oder ob er noch irgendwo helfen kann oder so. Und das habe ich dann gemerkt, okay, boah, damit kann ich gerade überhaupt nicht umgehen, weil ich so wusste, okay, das ist jetzt ja so Ernährungstipps und vielleicht irgendwie eine Karotte mit Magerquark essen, statt jetzt irgendwie zu McDonald's zu fahren. Ja, eh schön und gut. Für diese Person wäre das vielleicht eine gangbare Alternative, aber da hängt natürlich viel mehr drinnen. Und dann war das auch für mich wichtig, ihm das zu sagen und schau mal, das passt für mich nicht, das Thema würde ich gerne mit dir nicht mehr besprechen erstmal. Und die Leute meinen, also gerade diese Ratschläge sind, glaube ich, ganz schwierig. Die Leute wollen immer helfen und es ist ja auch total schön, aber einfach, ich glaube, da will man eher so einfach jemanden, der zuhört. Oder das habe ich für mich gemerkt, dass ich Leute möchte, die mir einfach zuhören, die das zur Kenntnis nehmen, für mich einfach da sind. Aber man, die Lösung muss ich mir eh selber erarbeiten. Mhm. Eben mit Leuten, die da wirklich professionell in dem Feld arbeiten, habe ich so für mich das Gefühl, ja.
Und sprichst du dann auch in deinem Freundeskreis drüber, wenn du Phasen hast, wo es dir nicht so gut geht? Oder ist das jetzt eher ein Thema, das du hauptsächlich oder nur in der Therapie besprichst? Oder hast du schon Bezugspersonen, wo du auch sagst, wenn es mir jetzt gerade schlecht geht, weil ich gerade mit dem Essen, entweder bin ich kurz davor, dass es zu einem Essanfall kommt oder danach, wo du dann drüber sprechen kannst?
So konkret nicht, nein. Also da würde ich mich, glaube ich, noch nicht so wohl genug fühlen, mich jemanden, also was wirklich so diese Unmittelbarkeit betrifft. Aber es gibt schon, also meine Freunde fragen immer wieder, und wie geht's dir mit dem Thema? Und dann spricht man so ein bisschen drüber und dann erzähle ich ein bisschen eher, was so in der Therapie die Fortschritte sind. Weil manchmal habe ich auch, oder was nicht die Fortschritte sind, wenn ich das Gefühl habe, es gibt gerade keine oder es geht alles so langsam oder ich weiß auch nicht. Ja, da versuche ich einfach auch so, eben mal erzähle ich mehr, mal weniger. Aber dass ich weiß nicht, ist es ratsam, eine Bezugsperson zu haben aus dem Umfeld, die man dann mitnimmt in dieses Thema so richtig day-to-day? Wie ist da deine Erfahrung?
Ich glaube, das ist auch wieder eine Persönlichkeitssache. Ah, ja. Ich finde jetzt schön, so wie du es formulierst, dass wenn du drüber sprichst, dass es um die Themen in der Therapie geht.
Ah ja, ja.
Das finde ich nämlich so insofern so schön, weil du es vom Essen entkoppelst. Weil es dir um dich geht, um deine Psyche, um deine Person.
Stimmt.
Und nicht um das Symptom. Das hat irrsinnig viel Qualität. Also da machst du von deinem persönlichen Empfinden heraus schon sowas Tolles.
Aha.
Weil du eben nicht nur über das Symptom redest und sagst, heute habe ich so und so viel gegessen und gestern war besser, weil da habe ich nur so und so viel gegessen, sondern du redest über die Themen, die dahinter stehen. Und das ist eigentlich was total Tolles.
Ja, stimmt.
Dass du schon dahinter blickst und gar nicht mehr das Symptom als Thema hernimmst.
Das ist spannend, weil das Symptom beschäftigt mich, also es ist natürlich, also es beschäftigt mich selber so viel, genau, aber es beschäftigen mich auch die anderen, genau, Themen viel, ja, stimmt.
Aber anscheinend hat es vielleicht auch nicht so den Wert, dass du jetzt übers Essen selber redest und sagst, halt waren es 5 Big Mac
ja.
und nicht 4, sondern mir ist es schlecht gegangen, weil...
Stimmt, ja, ja.
Das ist was Tolles.
Ja, und ich habe das Gefühl, dass die Leute das, oder dass ich das dann auch besser formulieren kann und die Person das dann auch besser versteht. Weil eben, das sind ja die Gründe, warum ich eben, wie du sagst, esse, ja, oder diese Essattacken entwickelt habe oder ja.
Ja, aber das ist echt was Tolles.
Okay, ja, toll. Ich kann nicht so gut.
Und vor allem, was ich so super dran finde, dass du mit deinen Freunden dann auch nicht Gefahr läufst, dass sie dich irgendwann auf deine Essstörung reduzieren. Die Erfahrung habe ich gemacht, spannend, dass wenn man zu viel drüber redet und damals, wie es mir ganz schlecht gegangen ist, ich habe eine Freundin, die, glaube ich, hat heute noch Albträume davon, die hat mir letztens davon erzählt, was ich so alles geleistet habe in meinen schlechten Phasen, mitten in der Nacht anrufen und da rein heulen, wie fett ich mich nicht fühle und so, dass das eher dann negative Auswirkungen hat, weil du ja dich selber dadurch nur mehr auf das Thema reduzierst.
Verstehe.
Weil du die Freundschaft irrsinnig belastest, weil du ja über nichts mehr anderes sprichst, natürlich, außer über das. Und weil das auch was ist, was man als Außenstehender ja schwer nachvollziehen kann.
Total.
Dadurch bringst du dann deine Angehörigen wieder in eine Situation, mit der sie nicht umgehen können, weil sie es nicht verstehen können. Mhm. Also ich finde toll, dass du intuitiv das anders machst.
Ja.
Und gleich dahinter schaust und gar nicht über das Symptom selber reden willst, musst, das Bedürfnis hast, drüber zu sprechen.
Ja, weil ich sicher auch mich so gut erinnern kann, wie es davor war oder wo das Essen noch nicht so ein großes Thema war. Und ich habe schon gemerkt, okay, das ist jetzt ein neuer Coping, eine neue Coping-Strategy, die ich mir irgendwie zurechtgelegt habe. Und vielleicht ist auch das so ein bisschen, ah, okay, also dass ich das so klar als solches identifizieren kann, ja. Aber so habe ich das noch nie gesehen, ja, dass es auch diese Szenarien gibt.
Mhm. Das ist echt cool.
Cool, ja.
Hast du schon aus dir heraus viel gemacht?
Ich mache was richtig.
Einen großen Schritt.
Oh, danke.
Ja, die Zeit verfliegt und es ist jetzt, glaube ich, der richtige Zeitpunkt, um den angekündigten Break zu machen. Denn wie zu Beginn schon erwähnt, hat das Gespräch insgesamt circa 1,5 Stunden gedauert und das wäre am Stück einfach zu viel, weil meiner Meinung nach in dem Gespräch sehr viele wichtige Dinge enthalten sind, die auch erstmal irgendwie verdaut und verarbeitet werden müssen. Von dem her hoffe ich, dass für dich in Teil 1 schon ganz viel spannende und hilfreiche Infos dabei waren. Im zweiten Teil wird es dann nochmal ein Stück weit darum gehen, was kennzeichnet eine Binge-Eating-Störung aus, wie äußert die sich jetzt allgemein. Es geht um Essstörungen bei Männern und auch erste Schritte in Richtung Therapie, wie suche ich mir meinen richtigen Therapeuten, meine richtige Therapeutin aus. Ich hoffe, dass du auch nächstes Mal wieder dabei bist und so wie jedes Mal auch an dieser Stelle, wenn du noch Fragen hast, Wünsche, Anliegen, dann freue ich mich, wenn du dich bei mir meldest. Meine Kontaktdaten findest du unten in den Shownotes und gerne verlinke ich auch den Instagram-Account und den TikTok-Account von Matthias, damit du auch bei ihm vorbeischauen kannst. Wie immer jetzt an dieser Stelle, denk dran, du bist nicht alleine. Denk dran, es gibt einen Weg aus der Essstörung raus. Und ich glaube ganz fest an dich. Ich hoffe, du tust es auch. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.